Ich freue mich, dass ich in der Predigtserie weitergehen darf mit euch. Challenges, Herausforderungen im Glauben. Wir schauen verschiedene Personen an, die eine Herausforderung im Glauben haben, die wie in ein Labyrinth hineingehen. Und ob sie den Ausgang finden oder nicht, wissen wir manchmal nicht so genau. Auf jeden Fall sind sie so in dem Labyrinth drin und wissen nicht genau, wo sie sind. Herausforderungen, wo man auch bestimmen muss, wo steht man eigentlich. Und heute kommen wir zu der Demas-Challenge. Wer von euch kennt den Demas? Schon mal davon gehört? 2, 3, 5, vielleicht 10. Habt ihr euch vorbereitet auf heute? Da sehe ich keine Hände mehr. Ein bisschen, ja. Er hat schon die Predigt erhalten fürs Übersetzen, genau. Demas zu kennen, ist nicht ganz einfach, weil er kommt namentlich genau 3-mal in der Bibel vor. 2-mal etwa zur gleichen Zeit im Philemonbrief und Kolosserbrief, Briefe von Paulus aus dem Gefängnis heraus, die er fast zeitgleich geschrieben hat. Und dann, ein wenig später, in unserem Predigttext 2. Timotheus 4,10 kommt Demas nochmals vor. Aber wir starten mal zeitgeschichtlich am Anfang. Demas, er ist ein Mann, er ist mit Paulus unterwegs. Er ist ein Mitarbeiter von Paulus. Ein Mitarbeiter, der eigentlich genau das Gleiche tut wie Paulus auch. Er dient Gott. Also Demas ist nicht ein Mitarbeiter und dient einfach Paulus, sondern Demas, genau gleich wie Paulus, sie dienen zusammen Gott. Mindestens äußerlich sieht es so aus. Paulus nennt ihn nämlich Philemon 24 in der Mitarbeiterliste. Markus, Aristarchus, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Im Kolosserbrief lesen wir aber etwas eher Spezielles über Demas. Respektive wir lesen nichts über Demas. Es heißt in Kolosser 4, Vers 14, es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas. Ich weiß, das ist eine Interpretation hier, aber ich finde es schon sehr spannend, dass Paulus schreibt, Lukas, war der geliebte Arzt. Er fügt noch so etwas Schönes hinzu und Demas, er war auch dabei. Einfach nur Demas. Vielleicht hat Paulus hier schon gemerkt, irgendetwas ist mit Demas. Wir gehen jetzt etwa 4 bis 5 Jahre weiter. Paulus schreibt den Brief an Timotheus, den 2. Timotheusbrief. Und dort schreibt Paulus nun wieder von Demas. Er schreibt dort, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen. Wir lesen also, Demas hat Paulus verlassen. Er ist eigene Wege gegangen. Und genau das ist die Demas-Challenge auch für uns. Eigene Wege gehen oder Gottes Wege gehen. Wie die Situation jetzt hier ganz genau aussah, das wissen wir nicht. Ob Demas so den Glauben an den Nagel gehängt hat, wir lesen nichts davon. Ein paar kleine Details können wir aber sehen hier in diesem Text. Wir lesen, Demas hat Paulus verlassen. Und auch der Kontext zeigt, dass Paulus dies nicht positiv bewertet. Er schreibt an Timotheus und er schreibt dem Timotheus, komme bald zu mir. Und dann die Erklärung, warum? Denn Demas hat mich verlassen. Timotheus, es braucht dich. Sei nicht wie Demas und verlasse mich, sondern diene dem Herrn weiter. Es steht auch, er ist nach Thessalonich gegangen. Vielleicht ist Thessalonich die Heimatstadt von Demas, das ist aber nicht bestätigt. Auf jeden Fall ist Thessalonich eine Großstadt, eine Handelsstadt. Viele Menschen aus der ganzen Welt kommen immer wieder auch nach Thessalonich, um dort Handel zu treiben. Wenn man also etwas sucht, was man in der Welt liebt, dann ist man in Thessalonich garantiert am richtigen Platz, denn dort gibt es alles, was es auf der Welt gibt. das dritte, Demas hat die jetzige Weltzeit liebgewonnen. Um das besser zu verstehen, müssen wir verstehen, was Paulus mit dem Begriff Welt oder mit dem Begriff jetzige Weltzeit genau meint. Und wenn Paulus über die Welt spricht, dann spricht er eigentlich immer von etwas Bösem. Wenn man es ganz grob zusammenfassen möchte, dann spricht Paulus, wenn er von der Welt spricht, von einem menschzentrierten System. Eine Welt, in der es nur ums Ich geht. Ich muss im Zentrum stehen. In der Welt, in der der Mensch das Zentrum ist. Und jeder Mensch achtet jetzt nur auf sich allein. Vielleicht habt ihr den Ausspruch auch schon gehört: Wenn jeder für sich schaut, dann ist für alle geschaut. Ich. Funktionieren tut das nicht, sondern es zerstört. Ich will schnelle Erfüllung. Darum bediene ich mich in der ganzen Welt, allen Kulturen, alles, was ich gerade möchte, alles, was mir gerade gut tut. Ich bediene mich, nehme mir, was ich will und jedes Mittel ist mir dazu recht. Ich will Macht haben. Und wie es den anderen dabei geht, das ist mir egal. Ich. Das sehen wir auch in den Kriegen, die momentan am Herrschen sind. Ich. Ich will und was sonst um mich geschieht, ist egal. Der jetzigen Weltzeit diametral entgegengesetzt ist die zukünftige Weltzeit. Jesus sagt ihm auch Gottes Reich. Denn da ist Gott selbst im Zentrum. Er bestimmt, was gut und was schlecht ist. Und von dem zukünftigen Weltzeit, da wird Gutes erwartet. Aber Gutes nicht nur sofort jetzt und kurzfristig, sondern bis in alle Ewigkeit wird Gutes erwartet. Ein gottzentriertes Leben führt dazu, auch ein erfülltes Leben zu führen. Wenn Paulus jetzt also hier sagt, Demas hat die jetzige Weltzeit liebgewonnen, dann sagt er, Demas hat zu viel Freude an den attraktiven Angeboten dieser Zeit gefunden. Er hat ein ich-bezogenes Leben geführt. Ich möchte einfach jetzt schnell Erfüllung haben und da ist der eigene Wege gegangen. Genau das ist die Demas-Challenge. Eigene Wege gehen. Das wollen wir heute Morgen anschauen. Wir werden drei verschiedene Fragen miteinander anschauen. Die erste ist, wie vermeide ich, die jetzige Weltzeit lieb zu gewinnen? Gehen dann weiter zur Frage, wie kann ich die mir anvertrauten Kinder, Teenies, meine Umgebung zur Liebe Jesu hin anleiten? Die letzte Frage, wie begleite ich nun jemanden, der eigene Wege geht? Der Wege geht, die ich nicht unterstützen kann. Wir beginnen aber bei der ersten Frage. Wie kann ich vermeiden, die jetzige Weltzeit lieb zu gewinnen? Wir müssen dazu ehrlich werden und sagen, die jetzige Weltzeit, die liegt eigentlich in unserem Herzen. Jeder, der geboren wird, kommt mit einem großen Ich auf die Welt. Ich sehe das, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, mit denen ich so unterwegs bin. Die kennen den Willi. Ich will. Willi. Und ich will das auch. Der hat auch das erhalten. Also ich will es auch. Ich. Schon bei den Kindern sehen wir das. Und wir verlieren es nicht, wenn wir größer werden. Gepaart wird jetzt dieses Ich-Zentrierte noch von einem Hedonismus in unserer Zeit. Also Lust und Genuss stehen im Zentrum. Ich will, was mir Spaß macht. Ich will, was ich genießen kann. Und heute gehen wir sogar so weit, dass wir sagen, das, was ich tue, mir Spaß macht, das ist automatisch auch richtig. Was ich tue und sich gut anfühlt, das muss richtig sein. Wir sind so geprägt auch vom Hedonismus. Ich. Und niemand darf mir da irgendetwas vorschreiben. weil sonst wäre ich ja in meiner Freiheit eingeschränkt. Aber wisst ihr was? Dieses System ist zerstörerisch. Denn es macht die Freiheit unserer Mitmenschen zunichte. Aber nicht nur von unseren Mitmenschen, sondern auch von uns selbst. Auch wir machen uns kaputt. Weil ich bin nur das, was ich tue. Und immer auf dem Weg dazu, ich muss den nächsten Spaßkick haben. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Ich. Und so zerstören wir uns letztendlich selbst. Jesus hat das mal auf den Punkt gebracht und er hat gesagt, was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Genau das ist die Liebe zur jetzigen Weltzeit. Wir werden unser Leben verlieren und uns selbst kaputt machen damit. Dabei hat Gott so gute Ordnungen für uns bereitet. Ordnungen, die fürs Leben stehen. Ganz einfaches Beispiel, du sollst nicht töten. Das steht fürs Leben. Weil wenn ich jemanden am Leben lasse, ist das logischerweise auch fürs Leben. Und so sind alle Ordnungen Gottes letztendlich lebensfördernd. Aber wir sagen, nein, ich will selbst entscheiden. Manches, was Gott sagt, fühlt sich für mich nicht gut an, also weg damit. Das kann ja nicht gut sein. Wir entscheiden selber, was gut und böse ist. Wir entscheiden es selber, bestimmen selber und zerstören somit unsere Mitmenschen, unsere Beziehungen, die wir haben und auch die Beziehung zu Gott. Aber Gott, er möchte nicht, dass wir uns zerstören. Und darum hat er seinen Sohn auf die Welt geschickt, um das Gesetz zu erfüllen. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und er hatte ein absolut erfülltes Leben. Warum? Weil er nicht ein ich-zentriertes Leben geführt hat, sondern ein Leben mit Gott im Zentrum. Auf Gottes Willen ausgerichtet zu sein, das bringt uns auch dazu, ein erfülltes Leben zu leben. Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin das Leben. Jesus hat nicht nur das Leben, sondern er ist das Leben. Und er ist auch unser Leben. Weil mit Jesus müssen wir uns nicht mehr beweisen. Mit Jesus sind wir nicht, was wir tun, sondern wir sind, was Jesus getan hat. Denn er ist unser Leben. Er hat sich auch hingegeben am Kreuz, damit wir sein Leben haben dürfen. Und so dürfen wir erfülltes Leben leben. Wir sind nicht mehr, was wir tun, sondern wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen Söhne sein, Erben sein. Und das ist das Genialste überhaupt. Das ist das Leben in Fülle. Als Kind Gottes nicht mehr leisten zu müssen, sondern Jesus hat für mich schon alles geleistet. Aber vielleicht kennst du das persönlich auch. Du sagst, ja, ich bin mit Jesus unterwegs, aber ich kenne das auch wie Demas. So die attraktiven Angebote unserer Zeit, die sind wirklich attraktiv. Und ich stimme dir dazu, die sind attraktiv. Aber nur für einen kurzen Moment sind sie attraktiv. Danach gibt es auch ganz viele Konsequenzen, die wir tragen müssen. Gerade auch dann, wenn wir Gott in einzelnen Situationen nicht verstehen, ist es schwer, sich an Gott festzuhalten. Bei Demas war nämlich die Situation sehr schwer. Er war mit Paulus immer wieder im Gefängnis. Nicht, weil er etwas Dummes getan hat, sondern aufgrund seines Glaubens. Und so hat sich Demas zurückgezogen. Zurückgezogen in die Welt, weil dort das Leben im Jetzt viel einfacher ist. Und ich stimme dem sogar zu. Und ich würde sagen, Jesus auch. Weil Jesus, der ganzen Bibel, lesen wir nirgends davon, dass ein Leben mit Jesus einfach ist. Aber wir lesen sehr wohl davon, dass das Leben mit Jesus satt macht, erfüllend ist. Und dennoch sind wir angefochten mit dieser attraktiven Angeboten in unserer Zeit. Wie können wir jetzt denen widerstehen? Stellt euch mal vor, ihr seid ein Kind. Und als Kind läuft man sehr gerne auf den Mauern und nicht auf dem Gehweg. Vielleicht kennt ihr das auch, habt ihr auch wahrscheinlich gemacht, vielleicht macht ihr es immer noch. Und ihr seid jetzt auch auf so einer Mauer. Euer Vater steht neben euch, das ist eine hohe Mauer. Der Vater muss sich richtig strecken, sehr hoch kommt, hält euch an der Hand fest. Aber der Vater, er sagt euch auch, schaut, dass ihr da drüben nicht die Kante runterfällt. Was macht das Kind automatisch? Wenn die Mauer hoch genug ist, dann geht es im Normalfall nicht möglichst nahe an die Kante ran zum Runterschauen, sondern es kommt ganz nahe an die Hand zum Vater hin und sucht die Nähe. Genau das ist das Bild, das ich auch gebrauche, um der jetzigen Weltzeit zu widerstehen. Ganz nahe beim Vater sein. Alle anderen Antworten, die sind eigentlich dumm. Weil, wenn ich sagen würde, so wie weit kann ich mich von Gott entfernen, wie fest kann ich die Welt noch lieben, damit ich immer noch zu Gott gehöre, aber doch in der Welt sein kann. Diese Frage ist dumm. Etwa gleich dumm, wie wenn ich meine Frau fragen würde, mit wie mancher Frau und bis wie weit kann ich gehen, dass ich immer noch als treu gelte und wir verheiratet bleiben können. Die Frage ist dumm, aber sie zeigt auch ganz viel von unserem Herzen. Aber das, was ich eigentlich möchte, ist ganz nahe bei meiner Frau sein. Ich möchte sie lieben und ehren. Ich möchte ganz nahe bei Gott sein und nicht das tun, was er nicht möchte. Die Demas Challenge ist also eine Challenge ganz persönlich für dich. Wie nahe bist du bei Gott? Oder wie fest möchtest du die Weltzeit lieb haben? Und ich möchte dich ermutigen, dich ganz nahe zu Jesus zu begeben. Das ist die Frage in deinem Herzen. Letztendlich, wer darf den Thron in deinem Herzen besteigen? Ist es immer noch dein Ego oder darf es Jesus sein? Es ist eine persönliche Frage, die Demas Challenge, aber nicht nur. Denn es geht auch um unsere Anvertrauten. Demas, er war ein Mitarbeiter von Paulus. Und Paulus hat den Demas auch zur Liebe Jesu angeleitet. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das auch? Wie können wir die Anvertrauten zur Liebe Jesus anleiten? Zunächst mal ist wichtig, der Glaube an Jesus Christus ist freiwillig und muss freiwillig sein. Wir verkünden das Evangelium und wir tun das als Bitte. 2. Korinther, wir bitten an Christi statt. Lasst euch mit Gott versöhnen. Aber es ist kein Zwang. Also wenn wir jemanden anleiten, dann haben wir kein Lasso. Kein Lasso, also wir schwingen, jemanden einfangen, zu uns ziehen auf den richtigen Weg und da möglichst die Leine noch kurz halten, dass ja der Weg nicht irgendwo sonst durchgeht. Wir sind kein Lasso. Wir bitten mit dem Evangelium. Der Glaube ist freiwillig. Das ist übrigens auch der Unterschied von einer Freikirche zu einer Sekte. Unsere Türe ist offen, man kann hereinkommen, sie ist auch offen, man kann auch wieder gehen. In einer Sekte nicht. Wir sind also kein Lasso, sondern wir sind vielmehr ein Wegweiser. Ein Wegweiser zu Jesus hin. Und wisst ihr, was ein Wegweiser macht? Das? Das macht ein Wegweiser. Er weist den Weg auf Jesus hin. Wenn aber ihr am Wandern seid und vor einem Wegweiser steht, dann könnt ihr euch immer noch überlegen, nee, nicht da, ich gehe da durch. auch wenn da etwas ganz anderes steht. Die Entscheidung liegt letztendlich nicht bei uns. Was wir also tun können ist, wir können bitten und wir können ein Wegweiser sein. Und Jesus, er ist der, der wirkt. Jesus, er ist der, der Herzen verändern kann, der ein egoistisches Herz wegnehmen kann und ein Herz schenken kann, das danach trachtet, Gott zu gefallen. Wir sind einfach Wegweiser dazu. Und wir können es auch nicht bestimmen, ob jemand den Weg geht oder nicht. Das ist nicht unser Business. Das ist Gottes Business. Unser ist einfach, Wegweiser zu sein. Wisst ihr, warum ich Gipser gelernt habe? Wenn ich von heute so etwas zurückschaue, dann muss ich sagen, ein bisschen aus Rebellion und ein bisschen, weil mein Vater das vorgelebt hat. Mein Vater als Malermeister, er hat mir auch ein Bild von Arbeit gezeigt, wo man gerne zur Arbeit gehen kann. Auch wenn die eigenen Mitarbeiter schwierig sind, auch wenn Situationen schwierig sind, gerne zur Arbeit zu gehen. Den Mitarbeitern die Liebe Gottes weiterzugeben, indem man Werte hat, zum Beispiel im Geschäft. Oder auch so die Kreativität Gottes in ein Wohnzimmer zaubern kann. Unglaublich schön, oder? Aber ich war Teenie und ich mache sicher nicht, was mein Vater tut. Also Rebellion. Und dennoch habe ich Gipser gelernt, ein verwandter Beruf vom Maler, weil mein Vater doch etwas vorgelebt hat. So der Apfel fällt meist nicht weit vom Stamm. Und das kann ich zumindest in meinem Leben schon auch bezeugen. Heute ist es sehr witzig, wir tun eigentlich fast dasselbe. Mein Vater als Malermeister führt Menschen, ich als Jugendpastor. Und wir bringen Menschen die Liebe Gottes näher. Wir tun eigentlich fast dasselbe, einfach auf eine andere Art. Eine andere Frage. Wisst ihr, warum, dass ich oder in meinem Leben es nie wirklich Thema war, ob ich jetzt regelmäßig in eine Kirche gehe oder nicht? Weil meine Eltern gelebt haben für die Kirche. Sie geliebt haben. Zu Hause am Küchentisch auch mal Schwierigkeiten auf den Tisch gepackt. Aber dennoch war immer eine Liebe auch zur Gemeinde da, die sie mich gelehrt haben. Und darum war für mich nicht wirklich die Frage, will ich den Weg in die Kirche gehen? Meine Eltern haben mir das vorgelebt. Wisst ihr, warum musikalische Eltern oft musikalische Kinder haben? Weil das, was uns wichtig ist, wir auch den Kindern weitergeben. Das, was also in unserer Macht ist, auf Jesus hinzuweisen, das hat Gott super gemacht. Wir sind Wegweiser, aber wir machen nicht nur so, sondern wir sind lebendige Wegweiser. Und mit unserem ganzen Leben, mit unserem ganzen Sein können wir auf Jesus hinweisen. Immer noch als Bitte. Jesus ist der, der die Herzen verändert. Das, was wir tun können, ist eine möglichst gute Umgebung zu schaffen. Aber wir können nicht beeinflussen, ob jetzt ein Kind den Weg des Glaubens geht oder nicht. Wir können es nicht. Und das ist vielleicht auch eine Entlastung für dich, wenn deine Kinder nicht im Glauben sind. Das ist keine christliche Trophäe, wenn ein Kind zum Glauben kommt. Es ist einfach nur Gnade. Wir können eine gute Umgebung schaffen, aber das ist es dann auch schon. Aber Jesus ist der, der wirkt. Wie ist das jetzt aber nun, wenn wir Kinder haben, Teenies in unserem Umkreis, Senioren im 60+, Erwachsene in der Kleingruppe, die den Weg mit Jesus irgendwie nicht gehen wollen. Wie können wir sie trotzdem begleiten? Und ich bin überzeugt, es hat hier drin ganz manche Person, die sich nichts sehnlicher wünscht, als dass ein Kind von euch den Weg mit Jesus gehen darf. aber er geht ihn nicht. Wie können wir jetzt diese Personen begleiten? Demas, er ist eigene Wege gegangen. Ich habe mir überlegt, wie hat denn Paulus reagiert, um den Demas ziehen zu lassen? Ich bin überzeugt, dass Paulus sicher das Gespräch gesucht hat. Er hat mit Demas Gespräche geführt und ihn überzeugen wollen. Er hat sicherlich auch für Demas gebetet. Wir lesen ganz viele Gebete auch von Paulus, nicht direkt über Demas, aber ganz viele andere Menschen, für die er gebetet hat. Für Demas hat er bestimmt auch gebetet. Aber er hat Demas auch ziehen lassen. Nicht mit jeder Kraft festgehalten. Es ist heute nicht mehr ganz so stark, aber eigentlich hätten meine Eltern auch darauf pochen können, du musst Maler oder Gipser lernen, denn das Familienunternehmen muss weitergehen. Aber sie haben sich dazu entschieden, jedem Kind die Freiheit zu lassen. Auch wenn man sich es wünscht, dass das Familienunternehmen weitergehen kann, haben wir die Freiheit erhalten. Manchmal für uns Eltern sehr hart, oder? Den Kindern die Freiheit zu lassen, eigene Wege zu gehen. Aber so unglaublich wichtig. Denn was wir in der Erziehung nicht wollen, ist, dass die Kinder einfach nur strikte auf diesem Weg gehen, den wir für sie geplant haben und weder links noch rechts schauen, sondern und sie dann noch drängen, dass sie auch wirklich auf dem Weg bleiben. Sondern unser Ziel in der Erziehung sollte sein, wir wollen Kinder lebensfähig machen. Also eigenständige Kinder, die ein gottesfürchtiges Leben mit guten Werten leben können. Das ist unser Ziel und nicht, dass sie einfach eingeschränkt auf einem Weg gehen müssen, auch wenn das hart ist. Und ich weiß, die Jobwahl und der Glaube an Jesus Christus, das ist für uns nicht auf der gleichen Ebene. Das ist mir völlig bewusst. Und dennoch müssen wir unseren Kindern auch Freiheiten geben, auch im Glauben. Wie gehen wir jetzt aber auch konkret mit Kindern um, die eigene Wege gehen wollen? Ich habe 4 Punkte für euch mitgebracht. Der erste ist, behalte deine Werte. Auch wenn ein Kind eigene Wege geht, sei deinen Werten treu und pass sie nicht einfach an. Gerade bei Teenies ist das auch essentiell und sie wünschen sich's eigentlich, dass die Eltern ihre Prinzipien, ihre Werte leben und die straight leben. Stellt euch vor, ein Teenie in Pubertätschaos drin, kommt zu den Eltern als Wegweiser und plötzlich spinnt der Wegweiser verrückt und zeigt irgendwie in alle Richtungen, aber nicht mehr in der es das ganze Leben eigentlich gezeigt hat. Wie verwirrend in dem ganzen Chaos drin muss das sein. Und so wünschen sich Teenies, dass die Eltern geradlinig sind. Und ihren Glaubenssätzen, ihren Prinzipien, ihren Werten auch wirklich treu bleiben. Etwas, was hier ein großer Wegweiser ist, auch fürs ganze weitere Leben ist, wenn Eltern trotz Spannungen in der Ehe verheiratet bleiben und an der Ehe arbeiten. Das gibt ein wunderbares Bild von der Ehe den Kindern weiter, das sie ihr Leben lang prägt. Kinder, die erlebt haben, dass trotz Spannungen die Eltern zusammengeblieben sind, die haben ein großes Bild von Ehe und wünschen sich für ihr Leben nichts mehr, als dass das bei ihnen auch so sein darf. Und sie kämpfen auch in ihren Beziehungen. Als Familie in der Gemeinde verwurzelt zu sein, unglaublich wichtig. Gerade auch bei Teenies ist es essentiell, dass sie einen Platz in der Gemeinde finden können. Freunde finden können. Und wisst ihr, was spannend ist? Wenn Teenies das erste Mal in die Gemeinde kommen, dann schaffen sie es eigentlich fast nicht, dass sie in die Gemeinde Anschluss finden. Wenn wir aber schon als Kinder ganz früh mit ihnen treu in der Gemeinde sind, dann werden sie auch als Teenies Anschluss haben, weil sie schon vorher auch Anschluss hatten. Und für Teenies ist es essentiell, dass sie auch beobachten können. Gleichaltrige, die ihren Glauben leben. Oder auch die Teenie-Leiter beobachten können, wie sie den Glauben leben. Und was die Teenie-Leiter glauben, ist ja dasselbe, wie meine Eltern glauben. Dann können sie ja doch nicht ganz so Unrecht haben, auch wenn ein Teenie das nie zugeben würde. Aber es ist so wichtig, dass ihr als Familie treu in der Gemeinde dabei seid. Euch mit einsetzt, positiv über die Gemeinde sprecht, auch mal Schwieriges auf den Tisch bringt, aber dann nicht einfach nur motzen, sondern auch selbst auch aktiv werden. Die Gemeinde mitprägen mit den Werten, die wir haben. Ein weiterer Punkt, bleibt in eurem Familienrhythmus. Vielleicht habt ihr so einen Wert, dass ihr als Familie sehr, sehr wichtig findet, zusammen zu essen. Weil auch die Bibel das Zusammenessen als etwas Wichtiges betrachtet. So wollt auch ihr das. Jetzt ist jemand aus eurer Familie, der will nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben und alle anderen schon, dann bleibt auch eurem Familienrhythmus mit dem gemeinsamen Essen, bleibt da dabei. Und hört es nicht einfach auf. Das sind letztlich auch wieder eure Werte, die ihr angewandt habt in euer Leben. Der letzte und fast wichtigste Punkt, das Kind lieben, auch ohne den Weg, den es geht, gut zu heißen. Und das können wir. Wir können das Kind lieben und doch den Weg, den es geht, nicht gut heißen. Das Kind, es bleibt unser Kind. Punkt. Das wird sich nicht ändern. Das ist die bedingungslose Liebe, die Gott auch zu uns hat. Und die sollen wir auch unseren Kindern weitergeben. Egal, welche Wege sie gehen. Wie sieht das ganz praktisch aus? Das bedeutet zum Beispiel, dass wir alle Kinder gleich behandeln. Klar, wir haben andere Gesprächsthemen. Ob jetzt jemand im Glauben ist und jemand nicht. Das ist mir klar. Aber im Kern, wie wir mit den Kindern umgehen, bleibt gleich. Wir wollen die ganze Familie zusammenhalten und nicht, dass ein Kind, das den Glauben nicht teilt, einfach immer außen vor ist, sondern es soll Platz in der Gemeinde, in der Familie haben. Und letztendlich ist es auch einfach eine Frage des gesunden Menschenverstands und nicht unbedingt eine Glaubensfrage, ob ich beispielsweise jemanden oder ein Kind, mehrere Kinder zur Rede stellen, wenn sie einander beleidigt haben. Das hat zunächst mal nichts mit Glauben zu tun, dass man einen respektvollen Umgang miteinander hat. Egal, ob jetzt ein Kind mit Jesus unterwegs ist oder nicht, spielt keine Rolle. Kinder werden gleich erzogen in dem Sinn. Die Werte sind die gleichen. Vielleicht sind deine Kinder aber nicht mehr zu Hause, sondern irgendwo in der Schweiz auf der Welt verteilt. Was ist jetzt deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist eigentlich die gleiche wie schon von Beginn, die Beziehung warm halten. Das Kind soll immer zu euch kommen dürfen. Das Kind soll uns immer ein Anliegen bleiben. Das heißt, dass wir zunächst mal das Kind lieben, es darf immer zu uns kommen. Wenn es bei uns ist, dürfen wir aber auch das Gespräch suchen. Nicht als Dauerthema, sondern immer wieder auch ein Drumringen, den richtigen Weg zu gehen. Darum ringen heißt aber nicht nur mit dem Kind zu sprechen, sondern es heißt auch für das Kind zu beten. Und jetzt ein harter Punkt. Das Kind auch ziehen lassen, wenn es nicht will. Wir sind ein Wegweiser und kein Lasso. Ganz wichtig, eine Heimkehr ermöglichen. Egal wie weit weg das Kind gegangen ist, es soll immer wieder zurückkommen dürfen. Wie der verlorene Sohn, der zurück die Arme des Vaters durfte. Der Vater hat Tag für Tag gewartet, dass das Kind zurückkommt. Das Kind soll den sicheren Hafen auch bei den Eltern haben dürfen. Und so können wir ein Wegweiser für Gott sein. Egal ob in unserer Familie, hier in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, wir können ein Wegweiser, ein lebendiger Wegweiser auf Jesus hin sein. Ich möchte abschließen mit einem afrikanischen Zitat. Keine Angst, das ist auf Deutsch, das ist nicht so schwierig zu verstehen. Es heißt, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und genau das finde ich das Coolste an der Gemeinde. Wir sind gemeinsam unterwegs, nicht nur für unsere Kinder, sondern für jeden, damit jeder auch auf dem guten Weg bleiben darf und nicht eigene Wege gehen muss. Unglaublich schön, wenn wir zusammen Kinder, aber auch Erwachsene erziehen können, zusammen unterwegs das Schwierige teilen können, miteinander beten können, zusammen auf dem Weg zu sein. Wenn die Kinder spielen nach dem Gottesdienst, da sind wir auch als Gemeinde dafür da, um den Kindern zu schauen. Nicht, dass jetzt ihr euch so verpflichtet fühlt, ihr müsst immer ein Auge auf die Kinder haben. Nein, wenn ihr einfach irgendetwas seht, dass wenn sich ein Kind im WC einschließt und dann über die Wände klettert und herauskommt, genau, ihr wisst wahrscheinlich, was machen. Die Eltern rufen. Nein, ihr dürft direkt dem Kind sagen, hey, das geht nicht. Die WCs sind für Versteckis tabu, wie auch immer. Und so dürfen wir gemeinsam auch Kinder erziehen. Ich habe bis jetzt noch keinen Erwachsenen gesehen, der das gemacht hat. Aber auch die dürft ihr so zurechtweisen. Genau, ist auch, ihr sollt das auch nicht jetzt machen. Genau. So dürfen wir Wegweiser sein, als ganze Gemeinde. Für unsere Anvertrauten, als Bitter, als Wegweiser, nicht als Lasso, nicht zum Zwang. Wir dürfen einfach bitten. Und Jesus, er ist der, der Herzen verändert. Und darum möchte ich auch beten, auch gerade stellvertretend beten für die Kinder, die eigene Wege gehen von euch. Zu Jesus hinlegen, dass sie den Weg mit ihm gehen dürfen. Ich bete, wir singen dann gemeinsam das Lied Anfänger und Vollender, weil Jesus den Anfang schafft und auch die Vollendung bringen wird. Jesus, ich möchte zu dir kommen. Ich komme mit der Bitte für alle die Kinder, die wir haben, die eigene Wege gehen, die nicht mit dir unterwegs sind. Jesus, verändere du ihre Herzen. Zieh du sie zu dir. Zeig du ihnen, dass das Leben mit dir wahrhaft erfüllend ist. Ja, schenk du Umkehr dort. Wir wollen die Hoffnung aufgeben und weiter beten. Bitte dich, dass du wirkst. Und schenk uns, dass wir dürfen lebendige Wegweiser sein, gute Umgebungen schaffen. Hilf du uns, auch wenn es schwierig wird, mit unseren Kindern dürfen weise umzugehen. Schenk du, dass wir Wegweiser auf dich her dürfen sein. Amen.